1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eigentlich bin ich, jetzt, wunderbar, sehr schön, danke. Ich kann ein Loch in eine Wand bohren, aber das nützt nichts. Hier nicht hier vorne stehe und das Ding bedienen muss. So, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten werden wir einiges nochmal beim Thema Gemeinschaft und Kleingruppe und irgendwie so machen. Und eine Sache wäre mir jetzt mal wichtig für den Start. Ihr habt das gerade gehört, der Gottesdienst deckt das Thema Gemeinschaft nicht ab. Ne? Das hat Michael ja gesagt, im Gottesdienst kann man einfach verschwinden. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, der das bedauert, der sagt, ich teste das mal, ich komme mal 3 Wochen nicht, mal sehen, wer es merkt. Und versprochen, es merken weniger Leute, als ihr das hoffen würdet. So ist das. Ja? Der Gottesdienst ist eine große Veranstaltung. Und der Gottesdienst, da nehme ich jetzt auch mal Michaels Bild von vorhin, der Gottesdienst ist gut dazu geeignet, das, was ich von mir zeigen will, dann auch irgendwie zu teilen und irgendwie so. Und auf einer bestimmten Ebene gibt es dann auch Miteinander und Gemeinschaft und Berührung. Aber du hast da so geredet, so vom tiefsten Herzensgrund oder so, ne? Da wird es dann irgendwann richtig schwierig. Also das ist ja schon fast eine Form von einer psychischen Störung, wenn man 100 Leuten seinen tiefsten Herzensgrund offenbaren möchte. Deswegen haben wir als Christen vor ungefähr 350 Jahren angefangen, zusätzlich zum Gottesdienst darüber nachzudenken, ob man sich nicht irgendwo in den Wohnzimmern trifft. Die das gemacht haben, das waren die Pietisten in Deutschland und die Methodisten in Amerika und England. Also erst England, dann Amerika. Und dann hat sich das irgendwie alles so immer mehr Bahn gebrochen, gesagt, so wie kann man das dann irgendwie umsetzen, dass das, was wir wirklich als Christen leben wollen, dass das für uns nicht nur einfach so eine Sache ist, die wir so hinnehmen, wir sind Christen und irgendwie werden wir schon überleben, Hauptsache wir kommen in den Himmel. Nein, sondern wir wollen irgendwie gucken, dass wir in dieser Welt als Christen leben. Die Pietisten haben das dann so ausgedrückt, dass sie gesagt haben, ernstlich, also was immer auch ernstlich heißt, wir würden wahrscheinlich heute authentisch sagen oder irgendwie sowas. Also wie machen wir das mit dem Christen? Und die sind irgendwann dahin gekommen, dass sie gesagt haben, es reicht einfach nicht, für sich selber die Bibel zu lesen und zu beten. Und dieses gottesdienstliche Element des immer wiederkehrenden Zuspruches auch dessen, was Gott in unserem Leben tun will, sondern wir brauchen ein Miteinander, das eintrainiert, Herzen zu teilen, miteinander unterwegs zu sein, all die Sachen, die so dazukommen. Wir haben als Gemeinde uns entschieden, dass wir mit Endlich Leben starten. Da haben sich jetzt gut 30 Leute auch zu angemeldet. Ihr habt noch die Möglichkeit, euch anzumelden. Und ihr, die ihr hier sitzt, euch sage ich, heute habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden. Schreibt eine Mail. Das muss jetzt einfach mal als letzte Erinnerung reichen. Wir haben als Gemeinde schon lange mit Kleingruppen zu tun. Und ich erkläre mal so ein bisschen das Problem von Kleingruppen auch. Auch in Kleingruppen, wie wir sie haben, ist es immer so die Frage, wie eng werden wir denn so miteinander? Wie tief werden wir miteinander? Ich beschreibe mal das Problem. Ich glaube, dass in ganz vielen Gruppen, die wir als Christen so bilden, die Gefahr besteht, dass wir unser drittwichtigstes Problem, dass wir über das reden, dass wir unser drittwichtigstes Problem kommuniziert bekommen. Aber unser zweitwichtigstes Problem oder unser wichtigstes Problem oder unser schmerzhaftestes, unser schamvollstes, dass das häufig eine ganz schwierige Kiste ist. Endlich Leben ist der Versuch zu sagen, wir lassen uns mal darauf ein, nicht unser ganzes Leben uns anzugucken, sondern zu sagen, wo sind die Kerndinge, wenn sich die ändern würden in den nächsten Monaten, wenn da was passieren würde, das würde wirklich mein Leben anders machen. Das würde was in meinem Leben grundsätzlich ändern. Wer da einsteigen will, dir liegen auch Flyer aus und wie auch immer. Dann starten wir in 8 Wochen zusammen mit ganz vielen Gemeinden in dieser Stadt The Turning. Irgend so ein durchgeknallter Engländer hat irgendwann mal angefangen, mit seiner Gemeinde auf die Straße zu gehen und einfach Leute zum Glauben einzuladen. Und das machen die
also wie soll ich das sagen, das machen die so dermaßen unsensibel, ne? Das ist ganz merkwürdig. Also sie gehen auf Leute zu und sagen denen, ich möchte ihnen zwei gute Sachen sagen, nämlich, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat und das, ne, und so weiter. Also es geht wirklich ganz kurz, so zack, zack. Ne? Und dann fragen sie, dürfen wir für sie beten? Und dann beten sie und das, was sie da beten, das ist irgendwie ein ganz kurzer Segnen, einfach ein Segen. Das ist fast so, wie ich wünsche dir einen guten Tag. Also ein bisschen mehr, ne? Aber so. Und das Erstaunliche ist, dass sie sagen, in dieser Zeit, in diesem kurzen Kontakt, in diesem kurzen Gebet, gibt es manchmal eben Momente, wo Gott was tut, wo einfach Gott was tut. So. Manche Leute, christliches Insider-Vokabular, manche Leute sind vorbereitet. Es ist nämlich so, dass Gott mit manchen Leuten schon seit 20 Jahren zugange ist, aber sie wissen nicht, damit umzugehen. Was mache ich jetzt damit, dass irgendwie Gott da ist? Und manche Leute haben tiefe spirituelle Erfahrung gemacht, aber nie hat ihnen jemand erklärt, dass diese spirituelle Erfahrung auch eine spirituelle Quelle hat. Also das ist ganz, also es wimmelt in unserer Gesellschaft von Leuten, die haben irgendwie mit Gott schon, also Gott hat mit ihnen Berührung, Kontakt aufgenommen, aber sie konnten damit überhaupt nicht umgehen. Und dann ist das manchmal in diesen Sekunden, wie Gott anfängt, auf einmal realisieren sie, das könnte Gott sein. Und diese Erfahrung, die ich jetzt hier mache auf der Straße, gerade mit diesem Menschen, der da jetzt dieses Zweisatzgebet mit mir gesprochen hat, diese Erfahrung sagt mir, ey, das kenne ich, das habe ich schon mal vor ein paar Jahren in einem ganz anderen Setting, also, ey, das könnte Gott sein. Und wenn Leute dann offen sind, dann betet man für sie nochmal und hilft ihnen, einfach Gott einzuladen in ihr Leben, was ja immer sinnvoll ist, einfach mal zu sagen, Gott, komm, und dann mal schauen, was ist. Und das Thema Gemeinschaft kommt jetzt ins Spiel. Bis hierhin waren wir noch nicht über Gemeinschaft geredet. Ja? Bis hierhin ist das ja fast wie diese ganz armen Leute, die mit diesen Interviewbögen in den Berufsfußgängerzonen irgendwelche merkwürdigen Fragen stellen. So, ne? Also bis hierhin ist das keine Gemeinschaft, ja bitte. Ne? Aber wenn Leute dann sagen, so, ich würde gern was irgendwie Gott, über Gott erfahren, dann gibt es die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, nimm mit mir Kontakt auf. Und dann trifft man sich mit Leuten eins zu eins, irgendwo, Café, Bäckerei, egal, trifft sich mit denen und geht mit ihnen so ein kleines Heft durch, so Schritt für Schritt für Schritt. Es sind, glaube ich, insgesamt 8 Treffen, die da möglich sind mit diesem Heft. Einfach zu sagen so, wer ist eigentlich Gott? Was ist eigentlich Christsein? Wie ist das eigentlich, was ist eigentlich Gemeinde? Also so ganz simple, grundsätzliche Geschichten oder so. Und das kann nur funktionieren, wenn es jetzt möglich ist, zwischen diesen beiden Leuten, die da miteinander ins Gespräch kommen, dass wirklich Gemeinschaft entsteht. Dass da wirklich ein Miteinander entsteht. Wenn das nicht entsteht, warum sollte dann jemand in so einen Gottesdienst gehen? Ich weiß nicht, wer jetzt hier ist und vielleicht das erste Mal in einem Gottesdienst ist. Also, bei 98% der Leute, bei denen das so ist, ist das so, dass sie hierher kommen, weil sie irgendwem vertraut haben. Weil sonst würde man nicht in so eine Veranstaltung gehen. Sondern irgendwer hat irgendwann mal gesagt, komm mit. Und man hat sich den Kerl angeguckt oder das Mädel und hat gesagt, okay, wenn du das sagst, dann weiß ich, ich komme da lebend wieder raus. Dann fangen wir auch jetzt in den kommenden Wochen an, diese ganze Geschichte, das, was bei Michi nur so nebenbei kurz mal erwähnt wurde, Coaching, Mentoring, dass sich Leute verabreden mit anderen Leuten und ein paar Treffen haben, das können auch nur 3 Treffen sein, kann 1 Treffen sein, können 8 Treffen sein, wo man sagt, ich würde gerne eine bestimmte Sache lernen und kannst du mir helfen, diese Sache zu lernen? Also im Berufsleben wäre das so das klassische Ding, ich möchte eine Firma gründen und ich brauche jemanden, der mir hilft, eine Firma zu gründen. Also kannst du mir helfen, da irgendwie, dass ich nicht die dümmsten Fehler alle auf einmal mache. So, ne? Kann aber auch sowas sein wie, das gibt es bei uns auch, dass Leute das machen, ne? Ich will heiraten, wollt ihr nicht als Ehepaar uns begleiten, einfach mal im ersten Jahr, dass wir statt 8 blöder Fehler nur 4 machen oder irgendwie sowas. Ne? Solche Geschichten, Mentoring. Also alles irgendwie Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. So. Was macht Gemeinschaft lebensverändernd? Was macht Gemeinschaft lebensverändernd? Weil einfach nur miteinander eine gute Zeit haben, da dazu braucht man nur 10 Euro, ein Kino und Popcorn, irgendwie so. Ne? Was macht Gemeinschaft lebensverändernd? Ein paar Stichworte. Ich glaube, was es wirklich braucht, ist Veränderungsdruck. Etwas in mir muss irgendwie sagen, hey, ich bin nicht der Sven, der ich eigentlich sein möchte. Und ich bin nicht der Sven, das ist vielleicht noch schmerzhafter, herausfordernder, aber auch ermutigender, komische Mischung, den Gott in mir sieht. Gott hat mich in diese Welt geworfen und dann gibt es irgendwie so eine Menge Impulse, die dann irgendwie die Billardkugel meines Lebens so durch die Gegend geschossen haben und manches davon hat auch zu Abplatzungen geführt. Und dann rolle ich also so durch mein Leben und dann merke ich, Gott sieht mich an und sagt, ey Sven, da geht nur was anderes. Mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem inneren Reden, da geht noch was anderes. Jesus fordert uns heraus und sagt, seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Und manchmal ist das eben der Druck, der bei uns entsteht, dass wir aufstehen und merken, tatsächlich, ich möchte Gott gefallen. Manche von uns kennen das ja aus so den Phasen, wo so die Verliebtheitskeule so voll in unser Leben reinprügelt. Ja? Wenn wir dann irgendwie merken, so, also eigentlich geht es jetzt nur noch darum, wie kann ich dem anderen gefallen? Ja? Also manche Leute fangen dann an, irgendwie ihre Kleidung zu ändern oder ihre Musik oder irgendwie sowas. Also tiefgreifendste Geschichten, die da passieren, weil ich will dem anderen gefallen. Und das kennen viele von uns als Christen, dass wir unterwegs sind und sagen, ich will Gott gefallen. Ich will, dass Gott echt Spaß an mir hat. Und das ist dann so eine komische Mischung, dass Gott sagt, ey, du kannst machen, was du willst. Ich liebe dich. Nicht mehr, nicht weniger, egal was du machst, ich liebe dich. Und auf der anderen Seite merken wir, aber irgendwie würde ich gern, dass er mich mehr liebt. So ein merkwürdiges Ding, was da irgendwie abläuft. Veränderungsdruck. Das ist so der Schrei nach Heiligung vielleicht. Das kann auch der Schrei tatsächlich nach Rettung sein. Manche Leute von uns fangen erst an, sich so richtig auf Gemeinschaft einzulassen, wenn ihr Leben eigentlich schon komplett gecrasht ist. Warum soll ich zum Arzt gehen? Das brauche ich nicht. Ne? Manche Leute brauchen den ersten Infarkt, um mal mit dem Arzt sich auf eine echte Gemeinschaft einzulassen. Manche Leute brauchen einen Unfall bei Tempo 80 auf der Landstraße, um sich mal auf einen Arzt richtig einzulassen. Und einige von uns haben das erlebt, manche von uns erleben das und viele von uns werden das erleben. Es gibt Situationen im Leben, die sind wie berstendes Metall auf der Landstraße. Einige von uns fangen an, sich richtig auf Gemeinschaft einzulassen, wenn schon richtig viel kaputt ist. Und manche von uns würden viel geben, wenn sie einfach mal 10 Jahre zurückspulen könnten oder 1 Jahr zurückspulen könnten. Manche von uns würden vielleicht viel dafür geben, eine Woche ungeschehen werden zu lassen. Einen Schrei nach Rettung. Zu diesem Schrei nach Rettung, finde ich, gehört, wenn ich das merke, so, wo sind Leute, die wirklich wollen? Wo sind Leute, die wirklich wollen, dann ist das häufig auch der Schrei nach Heilung. Ich meine jetzt an dieser Stelle der Schrei nach Heilung des Herzens. Dass er einfach sagt, ich halte es in mir nicht aus. In mir schreit es. In mir gibt es kein Zuhause. All diese Sachen, der Wunsch nach Rettung, der Wunsch nach Heiligung, der Wunsch nach Heilung, all diese Sachen werden uns nicht in Gemeinschaft treiben, wenn sie sich nicht mit was anderem verbinden. Und das andere, womit es sich verbinden muss, da ist Gott der absolute Profi. Es muss sich verbinden mit Hoffnung. Warum sollte ich mich auf einen miesen Arzt einlassen? Da muss die Verzweiflung schon wirklich groß sein. Warum sollte ich mich auf einen miesen Gott einlassen? Warum sollte ich mich auf irgendwas einlassen, wenn ich nicht in mir etwas habe, das sagt, das könnte wirklich was ändern? Das könnte meinem Leben wirklich was ändern. Und wenn man die Bibel liest, ich finde, das ist eins der Nebeneffekte beim Bibellesen, dass man von einem sehr merkwürdigen Weltbild Schritt für Schritt rüberkommt zu einem Gott kann. Ich weiß nicht, ob er wird. Und ich weiß nicht, wie er, wenn er es tut, wie er es dann tun wird. Aber er kann. Und Hoffnung keimt auf. Dass wir merken, es wäre möglich. Es wäre denkbar. Gott könnte vielleicht sogar mit meinem Herzen zurechtkommen. Er könnte vielleicht sogar mit meiner Biografie zurechtkommen. Er könnte vielleicht sogar mit meinen Gewohnheiten zurechtkommen. Mit meinen Reflexen. Ich hoffe, dass das, was wir als Gemeinde bilden, immer auch so ein Ort von Hoffnung ist. Dass wir das schaffen, Leuten zu sagen und das auch tief im Herzen zu meinen, Gott kann. Mal sehen, was er tut. Mal sehen, was er in deinem Leben tun kann, was er vielleicht tun wird. Für Gemeinschaft braucht es Veränderungsdruck. Ich glaube, was enorm hilft, ist Ehrlichkeit. Was ans Licht kommt, wird Licht. Ich sage das immer mal wieder hier in Predigten, weil ich finde, das ist so ein grundsätzliches Weisheitsding der Bibel. Was ans Licht kommt, wird Licht. Michael hat das ja beschrieben, so in seinem Kontext, ne, dass irgendwann ist man so aufeinander. Und das ist das, was man die ganze Zeit gefürchtet hat. Ne? Jetzt ist man wirklich nackt. Und das Spannende ist, man überlebt das. Und es wird gut. Was ans Licht kommt, wird Licht. Raus aus der Dunkelheit, raus aus der Scham, raus aus dem Verstecken. Ist alles so anstrengend, sich wie eine Küchenschabe durchs Leben zu bewegen und hoffentlich macht niemand das Licht an. Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, den anderen gegenüber und dann auch Gott gegenüber. Ich habe gemerkt, wenn Leute, also das ist unterschiedlich, also das ist echt herausfordernd. Ne? Also man holt sich jemand nach vorne und dann soll der beten, 100 Leute hören zu und so. Ne? Was passiert jetzt eigentlich? Ne? Also ich meine, redet der jetzt wirklich mit Gott? Also ich bin Pastor, ich weiß um die Schwierigkeit so. Ne? Also redet der jetzt wirklich mit Gott oder spricht er ein Gebet? Und mal ganz ehrlich, mal so und mal so. Beten. Beten ist ein ganz komisches Ding. Du redest mit jemandem, der deine Gedanken lesen kann. Du redest mit jemandem, der genau weiß, was bei dir abgeht. Der genau weiß, was bei dir abgeht. Und wenn du anfängst, dich darauf einzulassen, mit Gott ins Gespräch zu kommen, dann zwingt es dich in die Ehrlichkeit. Ich habe das immer wieder erlebt, auch so in seelsorgerlichen Gesprächen. Manchmal redet man mit Leuten eine Dreiviertelstunde, fängt man an zu beten mit den Leuten. Und Leute sagen so, ihr, das so vor Gott, was irgendwie so. Und dann merkst du, ey, das, was sie jetzt Gott sagen, das hat irgendwie eine andere Umdrehung als das, was sie mir vorher gesagt haben. Weil sie, naja, sie reden jetzt mit Gott und sie wissen, der kann Gedanken lesen. Und das, dann ist es total schwierig, irgendwie eine Fassade zu halten. Ich finde, dass das eine der Ressourcen ist, die wir als Christen haben, dass wir Gemeinschaft auch über Bande spielen können. Nämlich dadurch, dass wir beten und das manchmal auch zusammentun, in unserem Herzen was trainiert wird, eine Ehrlichkeit trainiert wird, aus der kommen wir nicht raus. Es ist echt schwer zu beten und zu lügen. Also ein Gebet zu sprechen und zu lügen, das ist leicht. Aber beten und ein Gebet sprechen, das sind Welten. Wenn Gemeinschaft lebensverändernd sein soll, dann hat es was mit Ehrlichkeit zu tun. Und deswegen gibt es ganz viele Settings, in denen wir Gemeinschaft leben, in denen wir irgendwie miteinander beten. füreinander beten. Viele Momente schaffen, wo das möglich ist, zumindest mal miteinander zu beten. Weil an dieser Stelle Gott eben noch mal reinkommt und Dinge noch mal ganz anders anfasst. Ich habe euch heute nur eine kurze Bibelstelle rausgesucht, im Hebräerbrief Kapitel 11. Da heißt es in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es gibt ja so einen komischen Mythos in unserer Kultur, der sagt, vor 200 Jahren waren alle Leute fromm und dann kam irgendwie so die fantastische Aufklärung und seitdem ist das Glaubensding so ein bisschen schwierig. Ne? Also es ist hier ein alter Text, fast 2000 Jahre alt. Ne? Also wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Offensichtlich gab es vor 2000 Jahren haufenweise Leute, die sich gar nicht sicher waren, ob es überhaupt irgendwie sowas wie Götter gibt oder ein Gott oder wie auch immer. Ne? Also es muss irgendwie so ein Grundding geben, das sagt, also Gott, wenn es dich gibt, dann. Also wenn ich mit der Prämisse reingehe in einen Gottesdienst, dass es Gott nicht gibt, wenn ich mit der Prämisse reingehe, mit der Vorentscheidung reingehe in eine Gemeinschaft, dass es Gott nicht gibt, dann wirst du auch in aller Regel Gott nicht begegnen. Das sagt diese Bibelstelle. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und glauben, das Wort, was hier steht, das ist, es ist ein griechischer Text, in dem das geschrieben ist, das könnten wir genauso übersetzen, nicht mit dieser Fachvokabel glauben, das ist ja irgendwie so eine christliche Insider-Vokabel, wir könnten das auch schlicht und ergreifend übersetzen mit Vertrauen. Du musst doch vertrauen, dass er ist. Das ist so der erste Schritt. Ich investiere Vertrauen, das tun wir ja unser Leben lang, dass wir mit Leuten agieren und irgendwie so ein bisschen auf Leute ein bisschen mehr einlassen, mal gucken, was passiert, uns auf eine Institution einlassen, mal gucken, was passiert, dass wir uns so in der ersten Klasse schiebt uns irgendwer in den Klassenraum und sagt, alles wird gut, ne, so, und dann guckst du dir deine Eltern an und sagst, okay, die haben keinen Angstschweiß auf der Stirn, es wird vielleicht wirklich alles gut, ne, also irgendwie so, ne, also es fängt damit an, dass es da Vertrauen gibt, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, dass lebensverändernde Gruppen immer auch was damit zu tun haben. Deswegen ist uns das so wichtig, dass wir das, was wir tun in Kleingruppen, was wir in Gesprächen miteinander machen, dass wir zum Beispiel rauskommen aus so einem Getratsche, aus so einem Gerede, aus so einem, ja, auch aus einem Beurteilen rauskommen. Das ist ja für Jugendgruppen, da versteht das jeder, ne? Also 15-Jährige müssen lernen, einander nicht zu mobben. Ne? Also ist keine Frage. Also eigentlich muss man das bei 8, also bei 5 hier, egal, ne? Also irgendwie so. 40-Jährige müssen das leider auch lernen. Oder 60-Jährige oder 80-Jährige. Eben nicht Leute zu beurteilen, sondern sich auf Leute einzulassen. Mit einer offenen Haltung durch die Gegend zu gehen und zu sagen, mal sehen, wie mir durch diesen Menschen Gott begegnen kann. Wer immer das auch ist. Vertrauen, Glauben. Und dann die zweite Hälfte, und das mein vierter Punkt und das auch dann mein letzter Punkt, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hast du Bonbons dabei, Renate? Heute nicht. Heute nicht. Ganz häufig. Aber ne, es lohnt sich als Kind bei Renate einfach mal rumzulungern. Ja? Also nicht, dass das immer klappt. Ja? Das ist übrigens bei Gott genau dasselbe. Nicht, dass das immer klappt, aber es lohnt sich, bei Gott rumzulungern. Es lohnt sich, in seiner Nähe zu sein, weil da fällt immer wieder was ab. Dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wie das dann aussieht, was man dann da so mitbekommt und in welcher Form sich das dann äußert. Die einzelnen Ausprägungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber der Kern dessen, was von Gott kommt, ist schlicht und ergreifend Liebe. Gott liebt uns. Und es gibt immer mal wieder diese Momente, wenn wir in Gottes Gegenwart rumlungern, wenn wir mit ihm so ein bisschen abhängen, wenn wir mit ihm Zeit teilen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihn reinholen in unseren Alltag, dann gibt es immer mal wieder diese Momente, wo wir da sitzen und sagen, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und jetzt stellt euch mal vor, man bringt ein paar Leute in ein Wohnzimmer, die entschieden sind, in ihrem Leben soll was passieren. Die sich entschieden haben, zu sagen, ey, es könnte auch tatsächlich passieren. Und ich traue mich, ehrlich zu sein. Und ich weiß, ich kann auch ehrlich sein, weil es wird jetzt keiner auf mich einprügeln, wenn ich anfange, ehrlich zu sein. Niemand wird versuchen, mich irgendwie hier rumzubiegen und umzuerziehen und was weiß ich, sondern ich kann hier ehrlich sein. Und dann sitze ich mit Leuten zusammen, vielleicht nicht alle, aber viele von denen sind geliebte Menschen. Ihr kennt das, ne? Es gibt so Leute, die laufen mit so einer Flower-Power-Ausstrahlung durchs Leben, ne? Christen haben das auch so ein bisschen. Also wir wissen uns von Gott geliebt. Und manchmal spüren wir es auch. Manchmal dringt da was durch. Und es ist doch cool, mit Leuten zusammen zu sein, die geliebt sind. Das ist doch toll. Dann kann Gemeinschaft lebensverändernd sein. Und das heißt nicht, dass ich meine Hautfarbe ändere. Das heißt nicht, dass ich auf einmal in einer völlig anderen Biografie mich wiederfinde. Das heißt nicht, dass ich irgendwie meine Augen zumache und aufmache und auf einmal sitze ich in einem anderen Land. Sondern mein Leben nimmt eine andere Richtung. Ich komme besser mit den Dingen klar, die mir bis jetzt passiert sind. Dinge sortieren sich. Ich komme auf die Füße. Ich bekomme eine Hand frei, um was zu tun. Ich kriege meinen Blick freier. Das Rauschen wird weniger. Ich weiß nicht, welches Bild dir helfen würde, um das zu beschreiben. Alles, was ich sagen kann, ist, es kann ein anderes Morgen geben. Gott kann. Gott kann. Ich bete mit uns. Vater, du kennst die Kämpfe meines Herzens. Mein Ringen um Ehrlichkeit und Transparenz, mein Ringen um ein Stehen im Licht, um Vertrauen. Ich danke dir, dass dich das nie abgehalten hat, auf mich zuzugehen. Dass du immer wieder Wege gefunden hast, an mein Herz, und ich danke dir für die vielen Menschen, die Teil dieser Suche von dir waren. Danke dir für viele Menschen, die mich geschliffen haben, die mir gegenüber waren, die mich gehalten haben. Und ich danke dir, dass die Reise noch nicht zu Ende ist. Du machst alles gut. Heute, morgen oder in Ewigkeit. Du machst alles gut. Danke dafür. Amen.